NDR Kultur. À la carte.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Jannik Wiechers am Mikrofon. Mein Gast heute leitet eines der wichtigsten Ausstellungshäuser für moderne, für zeitgenössische Kunst im Land. Andreas Beitin heißt er. Er ist Kunsthistoriker, Ausstellungsmacher, Kunstjuror und Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg. Herr Beitin, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie bei uns in der Sendung sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, auch hier zu sein.
Herr Beitin, dass wir Sie eingeladen haben heute, hat einen besonderen Grund, denn das Haus, das Sie leiten, das wird in diesem Jahr 30 Jahre alt, runder Geburtstag. Aus dem Anlass haben Sie eine große Jubiläumsschau in Planung und drumherum gibt es dann ganz viel Festivitäten. Über all das wollen wir sprechen hier in der Sendung und auch in die Geschichte Ihres Hauses zurückblicken und vielleicht auch das, was in Zukunft noch so geplant ist. Herr Beitin, als Sie 1994, da waren Sie 21 Jahre alt, das Museum eröffnet wurde in Wolfsburg, kannten Sie es da bereits? Sie sind jetzt der vierte Direktor des Hauses, 2019 angefangen. Waren Sie schon dort vor Ort oder wann haben Sie Ihre erste Ausstellung in Wolfsburg gesehen?
Nein, als ich 21 war, kannte ich das Haus noch nicht. Da wusste ich auch noch nicht mal, dass ich überhaupt Kunstgeschichte studieren würde. Also insofern war das noch in weiter Ferne. Ich habe mal recherchiert, tatsächlich war es 2010, dass ich das Museum zum ersten Mal besucht habe. Damals wollte ich unbedingt die Alberto Giacometti-Ausstellung sehen, die der damalige Direktor Markus Brüderlin kuratiert hat. Ich habe ihn auch damals getroffen und das war wirklich ein sehr eindrückliches Erlebnis, weil er es wirklich geschafft hat, diesen großen Meister der klassischen Moderne wirklich nochmal ganz neu zu inszenieren. Und das war wirklich ein sehr beeindruckender Moment, eben zum ersten Mal im Kunstmuseum Wolfsburg gewesen zu sein, ohne ahnen zu können, dass ich da jemals arbeiten würde.
Ist ja ganz spannend. Ich glaube, Sie haben so ein bisschen einen Quereinstieg in die Welt der Kunst erfahren. Als Sie 21 waren, waren Sie dann noch in Ausbildung? Sie haben, glaube ich, erst mal Gärtner gelernt, Landschaftsgärtner?
Ist das richtig? Nein, ich habe tatsächlich ganz klassisch Produktionsgartenbau gelernt, war mit 21 müsste ich noch in Neuseeland gewesen sein, wo ich ein Jahr lang gearbeitet habe und habe dann noch mein Abitur nachgeholt und dann im Alter von 26 erst angefangen mit dem Studium, also wo andere schon fertig sind, aber ja, hat vielleicht auch nicht geschadet.
Und dann 2010 Ihre erste Ausstellung in Wolfsburg gesehen, Giacometti unter Markus Brüderlin, kuratiert, eine große Schau mit vielen, vielen Leihgaben aus aller Welt in der großen Halle. Wie haben Sie das Museum damals wahrgenommen?
Also ich war zum einen natürlich total begeistert von der Großzügigkeit des Raumes. Es ist ja eine Riesenhalle, 40 mal 40 Meter Grundmaß, 16 Meter hohe Räumlichkeiten. Da kann man natürlich schon eine ganze Menge machen. Und vor allen Dingen hat mich wirklich fasziniert, wie mutig Markus Brüderlin damals gewesen ist. Er hat wirklich teilweise ganz kleine Giacometti-Skulpturen in riesengroße Räume, weiße Räume mit Hohlkehle gestellt. Weil das war, so habe ich ihn damals verstanden, seine These, dass Giacometti sozusagen der Erfinder des Virtuellen gewesen ist. Und gut, darüber kann man sich streiten über diese These, aber die Inszenierung, die auch schon war extrem beeindruckend und auch in den nachfolgenden Jahren, wenn ich das Museum besucht habe, war ich immer sehr angetan, sehr begeistert von der Vielfältigkeit der Raumnutzung, auch von den Architekturen, die jedes Mal neu reingebaut worden sind. Also das hat sich auf jeden Fall immer sehr gelohnt, nach Wolfsburg zu fahren.
Diese Architektur ist ja was Besonderes in Wolfsburg, dieser große Raum, der flexibel umgestaltbar ist. Markus Brüderlin hat das damals exzessiv gemacht, Sie machen das auch. 16 Meter hoch, 40 mal 40 groß, sagen Sie, das birgt Chancen, aber auch Risiken, würde ich sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Künstler gibt, die das auch ängstigt, oder?
Ja, es gibt einige, die so ein bisschen zurückschrecken und sehen, dass da mittelformatige Bilder recht schnell wie Briefmarken an der Wand aussehen. Aber nun war ich durch meine Tätigkeit 11 Jahre im ZKM, wo wir auch ja sehr große Lichthöfe hatten, durchaus gewohnt, eben mit großen Räumen arbeiten zu können. Und insofern hat mich das jetzt auch nie geschreckt. Und tatsächlich ist es auch so, dass man da ja mit Inszenierungen, mit Architektur, mit Textilien denn sehr gut auch den Raum dann nutzen kann, ohne dass der so massiv so groß wirkt.
Bevor wir weiterreden, hören wir erstmal ein bisschen Musik. Wir hören einen Wunsch von Ihnen, den haben Sie mitgebracht. Und zwar spielt das Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von Claudio Abbado die Ouvertüre zur Oper Il Barbiere di Siviglia von Gioachino Rossini. Warum gerade dieses Stück?
Gute Frage. Ich bin, ich glaube, seit ungefähr 18 Jahren ein großer Opernfan und habe natürlich auch schon mir viele Inszenierungen angeschaut und ich bin ein begeisterter Anhänger von der schon lange verstorbenen ehemaligen Regisseurin der DDR, Ruth Berghaus. Von der habe ich in Hamburg, in Baden-Baden Inszenierungen gesehen und jetzt zuletzt in der Staatsoper in Berlin eine Inszenierung des Il Barbiere di Siviglia von 1968, eine Inszenierung, die also über 50 Jahre alt ist, die immer noch auf dem Spielplan steht. Und ich bin da so beglückt rausgegangen, weil das war eine so wunderschöne Inszenierung und die Musik war einfach traumhaft. Und deswegen dachte ich, ist es doch ein guter Starter sozusagen. Nachher gibt es auch noch anderes zu hören, aber jetzt so für den Beginn einfach so ein Klassiker, so ein populäres Stück.
Die Ouvertüre zu Il Barbiere di Siviglia von Gioachino Rossini, gespielt vom Chamber Orchestra of Europe, dirigiert von Claudio Abbado. Und gewünscht hat sich die Musik Andreas Beitin. Er ist der Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg und hier zu Gast heute bei NDR Kultur à la carte. Das ist schon sehr kraftvolle Musik. Sie sind Opernfan, richtig?
Ja, also ein Stück auf jeden Fall, was ich sonst privat eher nicht höre. Aber ich dachte so, für diesen Kontext ist es ganz schön, weil es dann so beschwingt in das Interview einleitet.
Und beschwingt gehen Sie auch ins übernächste Wochenende am 25. Mai, nämlich da eröffnen Sie in Ihrem Hause eine große Jubiläumsausstellung aus Anlass des 30-jährigen Bestehens Ihres Hauses. Die läuft dann bis Anfang August, bis zur Sommerpause und trägt den Titel 30 Jahre Kunstmuseum Wolfsburg – Welten in Bewegung. Was zeigen Sie denn?
Also zum einen zeigen wir einige Highlights aus unserer Sammlung. Das Museum hat sich ja innerhalb der letzten 30 Jahre eine doch sehr umfangreiche Sammlung von ungefähr 1000 Werken aufgebaut. Da sind sehr große Installationen dabei, sehr vielteilige Arbeiten. Und die präsentieren wir zum Jubiläum. Ich denke mal, es ist ein guter Grund, einen Blick in die Sammlung zu werfen. Aber es sind natürlich auch viele Werke dabei, die wir erstmalig präsentieren, weil wir ja immer wieder Kunstwerke und Installationen geschenkt bekommen. Und das Ganze wird in einen Dialog gesetzt mit 15 hochkarätigen Gästen, die wir eingeladen haben aus dem Braunschweiger Herzog-Anton-Ulrich-Museum, wo wir unter anderem eine Venus von Lukas Cranach, dem Älteren, ausgeliehen bekommen haben. Das werden wir dann beispielsweise in einen Dialog setzen, dieses Werk mit Fotografien von Cindy Sherman und anderen Künstler und Künstlerinnen aus unserer Sammlung. Und davon versprechen wir uns erhellende und erquickende Dialoge, um einfach zu zeigen, dass wir anhand dieser 15 Kapitel, die wir da in der Jubiläumsausstellung aufspannen, im Grunde genommen eine Themenvielfalt haben, die die Kunst schon immer beschäftigt hat, aber die sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrzehnte eben verändert haben. Und das war mit ein Grund, warum wir uns für diesen Titel Welten in Bewegung entschieden haben, weil letztendlich leben wir ja gerade in einer Zeit, die sehr bewegt ist, die sehr im Umbruch ist. Und insofern glauben wir, dass wir mit dieser Ausstellung da ziemlich den Zeitgeist treffen. Aber zugleich wollen wir auch natürlich Hoffnung und Zuversicht spenden, weil wir einfach zeigen wollen, die Kunst bietet Kontinuitäten und bietet aber auch natürlich Vielfalt und Reflexionspotenzial. Und das alles wollen wir in dieser Ausstellung thematisieren.
Das heißt, Sie betten das Ganze thematisch ein. Es genügt wahrscheinlich nicht zu sagen, hier ein Best-of unserer Sammlung plus das, was wir in 30 Jahren gezeigt haben, sondern es muss eben auch sozusagen ein bisschen schmackhaft sein.
Genau, also natürlich, die Werke in unserer Sammlung wären auch sicherlich alleine wert genug gewesen, ausgestellt zu werden, aber gerade zu so einer Jubiläumsausstellung und wenn man eine Party feiert, ein Fest feiert, ist es ja durchaus üblich, dass man Gäste einlädt. Insofern, weil wir in guter freundschaftlicher Verbundenheit zum Herzog-Anton-Ulrich-Museum stehen, dachten wir, ist es doch eine schöne Geste. Und wir haben das schon mal in kleinerem Format umgekehrt letztes Jahr gemacht, dass wir Werke aus unserer Sammlung dorthin geliehen haben. Und das hat nicht nur uns Kuratoren viel Spaß gemacht, sondern auch den Besuchern. Und insofern wollten wir das dann doch nochmal in einem etwas größeren Umfang dann zum Jubiläum nachholen.
Sie sagen, es gibt auch neue Werke, Schenkungen, die jetzt ganz neu in der Sammlung sind. Wollen Sie und können Sie da schon was verraten oder sind es Überraschungen?
Doch, ich glaube, das eine oder andere ist auch schon durch die Presse gegangen. Insofern kann ich es auch hier nochmal gerne wiederholen. Nein, wir haben ja das große Glück, dass wir zahlreiche Sammlerinnen und Sammler haben, die uns sehr wohlgesonnen sind, die uns Kunstwerke oder wie gesagt ganze Rauminstallationen schenken. Unter anderem werden wir eine der ganz wenigen Rauminstallationen von Jonathan Mese präsentieren. Der ganze Raum ist 1:1 rekonstruiert worden, für den er das damals eingerichtet hat. Er war letzte Woche auch bei uns und war, wenn ich das so sagen darf, ganz beglückt, dass wir so viel Aufwand betrieben haben, diesen Raum so zu rekonstruieren. Und das wird beispielsweise eine Installation sein, die wir erstmalig bei uns präsentieren. Und es gibt eben natürlich darüber hinaus auch noch viele andere Neuentdeckungen zu machen. Also ich glaube, man darf gespannt sein.
Seine Mutter war auch dabei?
Seine Mutter war auch dabei.
Die gehört ja schon dazu. Ja. Wenn ich höre Welten in Bewegung, denke ich spontan an Automobilität. Das Kunstmuseum Wolfsburg ist ja lokalisiert in Wolfsburg. Dem Hauptsitz ist kein Geheimnis des VW-Konzerns und im großen Werk dort. Gibt es da auch einen Zusammenhang oder ist das Zufall?
Da gibt es keinen Zusammenhang, nein.
Eine andere Mobilität ist gemeint. Große Ausstellung zum 30. Geburtstag des Kunstmuseums Wolfsburg. Das ist das eine. Sie planen noch mehr und zwar eine Art Geburtstagsparty, die sich über 2 Tage zieht, über ein ganzes Wochenende am 25. und 26. Mai. Von morgens bis abends kann man sagen, bis spät in die Nacht zum Teil, auf dem Platz vor Ihrem Hause, im Hause selbst. Sie öffnen sich sozusagen in die Stadtgesellschaft hinein, machen die Türen ganz weit auf. Was ist denn da zu erwarten?
Genau, das ganze Festwochenende beginnt eben mit der Ausstellungseröffnung am Freitagabend um 19 Uhr, wo wir dann Welten in Bewegung eröffnen. Und es setzt sich fort am Samstag um 11 Uhr. Da gibt es ein paar Grußworte, unter anderem vom Minister Falko Mors wird kommen, aber auch der Oberbürgermeister wird sprechen. Dann gibt es verschiedene Konzerte mit Orchestern, aber es gibt eine Poetry-Slam-Performance. Es gibt ganz viele Formate auch im Museum, wo wir beispielsweise Blicke hinter die Kulissen ermöglichen. Man kann also ganz tief ins Museum hinabsteigen, um sich die Klimaanlage anzuschauen, in diese Riesenabteilung. Es gibt auch eine Führung ins Büro des Direktors, die ich dann persönlich übernehmen werde. Aber es gibt natürlich auch ein ganz klassisches Angebot an Führung durch die Ausstellung, durch die neu eröffnete Ausstellung. Am Sonntag setze ich das fort. Das neue Ensemble aus Hannover wird Interventionen spielen in der Ausstellung. Wir werden eine Diskussion mit Kolleginnen aus der Region führen und werden über die Zukunft des Museums sprechen, weil wir natürlich schon auch alle davon tangiert sind, dass sich was ändern muss. Es hat sich schon viel geändert, aber es wird sich sicherlich noch viel ändern müssen. Und insofern wollen wir da so ein bisschen dann im Kollegen Kreis mit den Besuchern auch ins Gespräch kommen und darüber diskutieren.
Sie machen die Türen weit auf und wie wichtig Ihnen auch sozusagen diese Öffnung in die Gesellschaft ist, zu den Menschen, dass ein Kunstmuseum eben kein hermetisch abgeriegelter Tempel sein darf, in dem eben nur ein erlauchter Kreis von Menschen verkehrt. Darüber reden wir auch gleich noch weiter. Wir hören wieder Musik, noch eine etwas kürzere als der Rossini, eben ein Lied von Hans Eisler aus dessen Hollywooder Liederbuch, nämlich schlicht und einfach Frühling heißt der Titel. Es singt die Mezzosopranistin Valerie Eickhoff, wird begleitet am Klavier von Erik Schneider. Frühling, Hans Eisler, Valerie Eickhoff, Gesang und Erik Schneider, Piano. Das Ganze gewünscht von Andreas Beitin, dem Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg. Hier heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Hans Eisler, Lied, etwas ganz anderes als eben der Rossini. Was reizt Sie daran?
Ja, Hintergrund ist, dass ich während des Studiums Gesangsunterricht genommen habe bei Edeltraud Blank. Die war früher Solistin an der Berliner Staatsoper und das war für mich eine tolle, abwechselnde Erfahrung zum Studium. Und da haben wir natürlich eben sehr viele Lieder gesungen. Und an Hans Eisler hat mich jetzt besonders gereizt. Also der Text ist von Bert Brecht, wie viele andere auch, die Hans Eisler vertont hat. Hans Eisler hat ja ein sehr bewegtes Leben geführt zu der Zeit, als er das Lied komponiert hat. War er im Exil in Hollywood, hat einerseits im Grunde genommen so das ganze Leben dort, das natürlich vom Krieg weitgehend unbehelligt ist, genießen können oder hätte genießen können. Also einerseits so die frühlingshafte Atmosphäre, andererseits aber auch natürlich eben das Leben des Exilanten. Und das fand ich eigentlich ganz schön, so diese Zerrissenheit, die ja in gewisser Weise auch zu unserer heutigen Zeit auch passt.
Wir haben eben schon gehört, was Sie alles in Ihrer Jubiläumsschau 30 Jahre Kunstmuseum Wolfsburg, Welten in Bewegung heißt sie, zeigen. Da ist dann ganz vieles dabei, was so in der zeitgenössischen modernen Kunstwelt Rang und Namen hat. Da gibt es Arbeiten von Nobuyoshi Araki, Andreas Gursky, dem Fotografen, dem erwähnten Jonathan Mese, der einen ganzen Raum gestaltet, Namjoon Paik, dem Videokünstler, Antanas Sutkus, Jörg Imdorf, dem großen deutschen Malerfürsten. Dinge, die seit 1994 zum Teil in der hauseigenen Sammlung sind, die stets erweitert wurde, wie Sie eben erzählt haben, seit den Anfängen des Museums durch Ankäufe, teils durch Schenkung. Was ist das für eine Sammlung? Soll die möglichst umfangreich sein, vollständig, lückenlos oder geht es Ihnen um was ganz anderes?
Also ich glaube, den Anspruch auf Vollständigkeit kann wahrscheinlich kaum ein Museum erfüllen und das wollen wir auch gar nicht. Unser Gründungsrektor Heiß van Teyl, der ist, als er die Sammlung aufgebaut hat, davon ausgegangen, dass er nicht so sehr in die Breite, sondern mehr in die Tiefe sammeln wollte. Also nicht möglichst viele KünstlerInnen anschaffen, sondern eher von wenigen und dann etwas mehr. Davon haben wir uns ein Stück weit trennen müssen, weil wir schon seit vielen Jahren auch kein Ankaufsbudget mehr haben. Wir bekommen durch unseren Freundeskreis großzügige Spenden jedes Jahr. Wir haben aber, wie ich schon erwähnte, eben doch auch eine ganze Reihe an uns sehr wohlgesonnenen Sammlerinnen und Sammlern, die uns Werke schenken. Und wir suchen natürlich im Rahmen dieser Möglichkeiten, die Sammlung etwas globaler, vor allen Dingen auch etwas weiblicher aufzustellen. Wie viele andere Museen ist unsere Sammlung natürlich auch schon sehr geprägt von Männern aus dem europäischen oder nordamerikanischen Kontext. Und das wollen wir sukzessive versuchen eben auszudehnen. Und natürlich sind das alles einzelne Zukäufe oder einzelne Schenkungen, die wir da vornehmen können. Aber trotz allem, glaube ich, ist die Sammlung schon auch weiterhin auf dem Weg, eben das, was aktuell in der Kunst vonstatten geht, auch dann wieder zu spiegeln.
Moderne Kunst, zeitgenössische Kunst, das ist ja sehr vielfältig. Ganz allgemein gefragt, was ist denn das Kunstmuseum Wurzburg für ein Museum? Wie würden Sie es charakterisieren? Was macht es aus? Was unterscheidet es möglicherweise auch von anderen Häusern?
Ja, was ist das Kunstmuseum Wurzburg? Also wir sehen, und das glaube ich, kann ich auch im Namen des ganzen Teams sagen, wir sehen unser Haus als einen vielfältigen, einen offenen, einen vitalen Ort. Es ist ein Museum, was natürlich nicht mehr wie vielleicht früher auch so einen elitären Anspruch haben kann, sondern wir wollen eben das möglichst niedrigschwellig die Zugänge ermöglichen. Auch das ist natürlich etwas, was gerade in der Museumslandschaft sehr diskutiert wird. Aber es ist ein Haus, das eben auch durch diese Transparenz der Architektur eigentlich auch die Transparenz dann auch im Zugang bieten will. Also seit 4 Jahren bieten wir freie Eintrittsmöglichkeiten im Rahmen von Art for All an. Wir haben unterschiedlichste Formate, wo wir die Menschen einladen, unkompliziert ins Haus zu kommen. Letztendlich ist uns das ganz wichtig und da verfolgen wir auch verschiedene Programme, die wir jetzt auch ganz neu aufgelegt haben, um eben noch mehr auf die Stadtgesellschaft zuzugehen, um einfach noch mehr in einen Dialog zu kommen. Also die Zeiten sind vorbei, wo wir sozusagen, wie man so schön sagt, unser Herrschaftswissen verteilen und den Besuchern sozusagen aufnötigen, sage ich es jetzt mal zugespitzt formuliert, sondern wir wollen einfach mehr in den Dialog kommen und uns dafür interessieren, was unsere Besucherinnen und Besucher, was sie wünschen, was sie interessiert und so weiter. Und um das eben auch in unserem Programm dann auch so ein bisschen widerspiegeln zu lassen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz notwendig ist, um also dramatisch formuliert überlebensfähig zu sein. Als Museum ist man ja nur ein Player im Rahmen dieses ganzen kulturellen Angebotes. Einerseits müssen wir natürlich auch gezwungenermaßen immer weiter auch an der Schraube der Aufmerksamkeitsökonomie drehen, dass wir natürlich immer mehr auch gegen ankommen, gegen die ganze Konkurrenz, die es sonst ja noch so gibt in verschiedenen Medien. Aber nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass ein Museum ein faszinierender Ort sein kann. Und dieses Lebendige, dieses Vitale, dieses Offene, das soll auch so in Zukunft fortgesetzt werden.
Wenn Sie das so beschreiben, klingt das so, als habe sich das Museum in 30 Jahren seines Bestehens durchaus verändert. Also wenn ich Sie höre, dann klingt das doch so, als sei es am Anfang elitärer als heute.
Ja, aber es trifft auch für die meisten anderen Museen ja auch zu. Ich meine, vor 30 Jahren war nun mal die Museumslandschaft oder die ganze Kulturlandschaft nochmal eine ganz andere. Wenn ich mir Ausstellungsansichten von vor 30 oder von 20 Jahren anschaue, dann sehen die Ausstellungen natürlich damals ganz anders aus als heute. Also natürlich versuchen wir schon auch mehr zu inszenieren, mit Farben zu arbeiten, mit verschiedenen Displayformen zu arbeiten und so weiter. Und das, glaube ich, ist auch ganz notwendig, um einfach so eine Zeitgenossenschaft auch ins Museum reinzubringen. Wir machen ja beispielsweise sehr viel Werbung auch über Social Media und so weiter. Und da arbeitet man mit kurzen Clips, mit coolen Bildern und so weiter. Und dann muss man ja gucken, dass man, wenn man diese jungen Menschen, vor allen Dingen diese jungen Menschen dann ins Museum bringt, dass man da mit diesem Bruch dann umgeht, weil dann hängt da ein Bild an der Wand und da blinkt nichts und da bewegt sich nichts, sondern man hat erstmal nur ein Bild. Und dann beginnt natürlich sozusagen dann die große Aufgabe der Vermittlung, trotzdem dafür zu sorgen, dass eben auch junge Menschen oder Menschen, die vielleicht von Kunst nicht so viel Ahnung haben, dass sie dann trotzdem die Faszination mitbekommen, die Faszination, die wir alle natürlich für die Kunst empfinden und dass diese Faszination dann sich auf die BesucherInnen dann überträgt.
Im Laufe der 30 Jahre des Bestehens hat das Haus ja Dutzende Ausstellungen gezeigt. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber es dürften, wenn wir 4 große pro Jahr mindestens nehmen, ja doch so weit über 100 gewesen sein, zum Teil mit großer Strahlkraft über Wurzburg hinaus. Wenn wir das Ganze nochmal Revue passieren lassen, so 1994 im Gründungsjahr, da hat alles angefangen mit Werken des französischen Kubisten Fernand Léger. Es folgten Giacometti, wo Sie selbst waren und begeistert waren, Jeff Wall, Frank Stella. Erwin Wurm, der Österreicher, Christian Boltanski, Oskar Kokoschka und auch Ólafur Eliasson, der dänisch-isländische Lichtkünstler, der dann später zum Weltstar werden sollte, hatte eine seiner ersten großen institutionellen Ausstellungen in Wolfsburg. Es gab große Retrospektiven oder Mid-Career-Retrospektiven, wie man sagt, zu Neo Rauch, dem Malerstar aus Leipzig. Dann gab es sehr erfolgreiche Ausstellungen, wie zum Beispiel die installativen Ausstellungen von James Turrell oder Hans Op de Beeck. Große monographische Schauen und dann viele, viele Themenausstellungen. Sie haben ja schon ein paar erwähnt. Es ging um das Textile in der Kunst zum Beispiel, um Entschleunigung, um Erdöl, um das Interieur versus Exterieur in der Kunst, um feministische Kunst, um Lichtverschmutzung, Automobilität. Also ein ganz breites Spektrum. Woran erinnern Sie sich noch? Was haben Sie noch gesehen im Laufe der Jahre, wo Sie gesagt, das ist hängen geblieben?
Also ich fand die Jeppe-Hein-Ausstellung beispielsweise auch sehr sehenswert, weil die so was Leichtes, Spielerisches hatte und das Ganze in Verbindung aber auch mit Fragen der Wahrnehmung. Die Ausstellung Empowerment, an der ich selbst auch beteiligt gewesen bin, die war wirklich schon, glaube ich, was Besonderes, weil wir, glaube ich, noch nie vorher im Museum so einen großen Aufwand betrieben haben, so eine Ausstellung zu konzipieren.
Und wir reden gleich weiter. Wir lauschen nochmal Musik und zwar jetzt vom US-amerikanischen Komponisten und Pianisten Frederick Shevsky. Wir hören aus seinen 36 Variationen über The People United Will Never Be Defeated das Thema und die Variation 36 spielt Benjamin Nuss. NDR Kultur à la carte. Ich spreche heute mit Andreas Beitin. Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg, anlässlich des 30. Geburtstags des Hauses. Ich glaube, es ist Ihnen sehr wichtig, dass Ihr Museum kein Elfenbeinturm ist, haben wir eben schon gehört. Die Öffnung, das Einbeziehen vieler Gesellschaftsschichten. Sie tun einiges dafür und gleichzeitig machen Sie aber Ausstellungen, die, so mein Gefühl, im Laufe der Jahre wesentlich politischer geworden sind, als sie es am Anfang vielleicht noch waren. Also die Einbettung in Fragen der Zeit etc. Trügt der Eindruck oder ist das richtig?
Nein, das kann ich bestätigen. Also ich glaube, dass meine eigene kuratorische Arbeit sicherlich mit der Zeit politisch oder gesellschaftspolitisch geworden ist. Aber es ist ja auch letztendlich eine Tendenz, die man ja bei vielen anderen Ausstellungshäusern auch zu verzeichnen ist. Und ich glaube schon auch, dass es etwas mit der Situation zu tun hat, in der wir uns befinden. Denn ich glaube, da spreche ich ja kein Geheimnis aus, dass wir tatsächlich ja eine Zeit des Umbruchs haben. Und ich glaube schon, dass ein Museum auch tatsächlich, gerade ein Museum für zeitgenössische Kunst, das eine wesentliche Aufgabe ist, eben mit der Kunst diese Thematiken aufzugreifen und dann auf ästhetische, transformierte Weise diese Themen ja dem Publikum näher zu bringen. Und das ist letztendlich ja immer eine Gratwanderung mit den Positionen, die man aussucht, mit der Art und Weise, wie man sie darstellt. Wie weit man diese Themen, ohne dass es ja ständig immer der erhobene Zeigefinger dann über allem schwebt, wie man diese Themen dann ans Publikum bringt.
Sie wenden sich da Themenfeldern zu, die es vorher nicht so gab. Feministische Kunst. Kunst aus Ländern, wo wir eigentlich weniger im Blick drauf haben. Afrikanischer Kontinent. Kunst aus Indien. Ist das noch ein großer Kosmos, der zur Zeitgenossenschaft dazugehört, den wir vielleicht im sogenannten Westen gar nicht so sehen bisher?
Ja, das ist ja schon seit vielen Jahren die Tendenz, dass man im Grunde genommen den Blick weitet auf den sogenannten globalen Süden und viele andere Bereiche, weil natürlich die Kunst oder die Museumslandschaft in Deutschland und auch in Europa ja natürlich bis im Grunde genommen in die 80er, 90er Jahre hinein geprägt war von westlicher Kunst, sogenannter westlicher Kunst. Also wir sprechen von im Grunde genommen Europa, Mitteleuropa, denn aber auch ehrlich gesagt nur Osteuropa wurde ja auch weitgehend ausgeblendet und natürlich auch Nordamerika. Das ist das, womit ich selber ja auch quasi groß geworden bin. Und ich erlebe das als eine große Bereicherung, dass man jetzt einfach endlich in der Lage ist, eben auch Menschen oder Künstlerinnen und Künstler mit einzubeziehen, die man jahrzehntelang vorher im Grunde genommen nur wenig auf dem Schirm hatte, salopp gesagt. Und insofern ist es immer wieder bei aller Überforderung natürlich aber auch eine tolle Entdeckungsreise, die man machen kann. Und wir wollen natürlich eben auch dazu beitragen, diese Einblicke auch zu bieten.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was Sie zuvor gesagt haben, wie wichtig es Ihnen ist, sozusagen Barrieren einzureißen, Menschen ins Museum zu locken, kann man ja sagen, die vielleicht möglicherweise nicht so sehr den Zugang dazu haben. Also sozusagen Niedrigschwelligkeit zu erzeugen, das ist ja ein explizites Anliegen und Sie machen das seit vielen Jahren auch an anderen Häusern schon recht erfolgreich. Sie haben kürzlich zusammen mit Ihrer Kuratorin Elena Engelbrechter den Kuratorenpreis des Kunstmagazins Art bekommen. Als beste Ausstellung des Jahres 2023 in ganz Deutschland für eine Schau, die hieß Reinventing Piet, Mondrian und die Folgen. Das war eine Ausstellung mit Werken des niederländischen Malers. Wir kennen ja alle dessen Farbfeldmalereien, rote, blaue, gelbe Felder mit so in einem Raster aus schwarzen Linien. Die ist so ikonografisch, seine Kunst, so wiedererkennbar, so eingeschrieben zum Teil auch in die Alltagswelt, dass das Ganze schon fast popkulturelle Züge trägt. Also, und genau da haben sie angesetzt. Sie haben gesagt, guck mal hier, da gibt's diese ganz tollen Bilder von Mondrian, aber es klebt auch auf Tassen, auf T-Shirts, auf Fahrrädern, was auch immer. Und da haben sie angesetzt und haben die Menschen aufgerufen, sich zu beteiligen. Was haben Sie da gemacht? Das hat ganz gut funktioniert.
Ja, das hat unglaublich gut funktioniert. Also die These der Ausstellung war ja, dass kein anderer Künstler so oft und so vielfältig zitiert worden ist wie Mondrian. Also von der Mode, von der Architektur, vom Design und natürlich auch von ganz vielen KünstlerInnen. Und um eben aber auch dieses vielfältige Potenzial nochmal zu verdeuten, wie weit Mondrian in den Alltag vorgedrungen ist, hat unsere Kunstvermittlung das Projekt entwickelt Bring Your Own Mondrian. Und also jeder, der wollte, der konnte seine Tassen, seine Taschen, seine Uhren, seine Fahrräder ins Museum bringen. Insgesamt haben sich da also fast 100 Menschen dran beteiligt aus der Region, die Dinge abgeliefert haben. Das ging hin bis zur Brötchentüte, die irgendwie im Mondrian-Style gestaltet war. Also es war unglaublich spannend für uns auch zu sehen, diese Vielfältigkeit, diese ganzen Alltagsgegenstände, die eben von Mondrian beeinflusst worden ist. Es ist eine Faszination dafür da. Also, und das ist das, was uns auch alle so fasziniert hat, dass eine Gestaltungsidee, eine künstlerische Gestaltungsidee, die über 100 Jahre alt ist, dass die immer noch so viel Modernität ausstrahlt, dass es eben dann auch selbst junge Menschen offensichtlich dazu verleitet, in irgendeiner Form sich diesem sogenannten Mondrian-Stil dann zu widmen.
Ich könnte mir dennoch vorstellen, dass es vielleicht auch als Ausstellungsmacher, als Museumsdirektor nicht ganz einfach ist, einen Spagat hinzubekommen zwischen möglichst viele Menschen ansprechen und gleichzeitig aber wissenschaftlich belastbar, auch ein Fachpublikum begeisternd zu arbeiten. Wie kriegt man diesen Spagat hin?
Es ist natürlich immer eine Gratwanderung. Bevor wir die Entscheidung treffen, die und die Ausstellung zu machen, gehen da vorher immer im ganzen Team dann verschiedene Sitzungsformate vorab, wo wir dann besprechen, mit welcher Ausstellung können wir welches Publikum ansprechen, was sind künstlerische Positionen, mit denen wir uns als Museum, ja aber auch national sowie auch international positionieren können und wollen. Denn auch das ist ja ganz wichtig, dass wir im Grunde genommen im internationalen Kontext ja auch weiterhin einen Namen machen. Dieses Renommee wollen wir uns natürlich auch erhalten und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, auch mal wieder auch große, wichtige Ausstellungen mit künstlerischen Positionen zu machen, von denen wir überzeugt sind, dass die tatsächlich eben uns auch helfen, quasi diesen Anspruch, den wir an uns selber haben, auch dann zu erfüllen. Also beispielsweise wie letztes Jahr mit Kavani Kiwanga, einer Künstlerin, die wirklich extrem erfolgreich ist international. Also das trägt alles mit dazu bei, dass wir eben auch weiter unseren Ruf verteidigen und dieses internationale Renommee auch ausbauen.
Das Kunstmuseum Wolfsburg ist ja 1994 mehr oder minder aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft worden in der Industrie- und Arbeiterstadt Wolfsburg. Ein Setting, in dem das klassische Bildungsbürgertum ja eher nicht so zu Hause ist. Müssen Sie in Wolfsburg zwangsläufig inhaltlich anders arbeiten als zum Beispiel in etablierten Kunststätten wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf?
Klar, wir wollen ja ein Publikum ansprechen und natürlich machen wir uns schon auch Gedanken, welche Ausstellungsformate, welche Publika ansprechen und für welche das interessant sein könnte. Natürlich machen wir bei uns ein anderes Programm, als wenn wir in Berlin sein würden oder in Köln oder in Frankfurt. Nichtsdestotrotz ist es aber auch immer ein Programm, hinter dem wir stehen wollen und müssen, weil ich glaube, wenn wir nicht hinter den Dingen stehen, die wir machen, dann könnten wir auch mit dem ganzen Herzblut auch das nicht so umsetzen. Also insofern ist es schon auch ganz wichtig, da überzeugt von dem zu sein. Aber ja, die Antwort kann man so geben, dass es auf jeden Fall immer auch was mit dem Ort zu tun hat.
Wer sind denn die Menschen, die zu Ihnen kommen? Sind das eher Menschen aus der Region, aus Niedersachsen, Norddeutschland oder auch darüber hinaus?
Das ist wirklich sehr erfreulich, dass tatsächlich 85% der Menschen, die zu uns kommen, aus der Region kommen. Ungefähr von diesen 85% die Hälfte Wolfsburger, die andere Hälfte Braunschweig und Umgebung. Also das ist schon wirklich schön zu sehen, dass das Haus in den 30 Jahren so fest in der Kulturlandschaft etabliert ist, dass das offensichtlich für ganz viele Menschen zu einem wichtigen Anlaufpunkt geworden ist. Aber man darf natürlich darüber nicht hinweg sich täuschen lassen. Nach statistischen Auswertungen von Fachleuten ist es ja so, dass nur ungefähr 8 bis 10% der Menschen überhaupt kulturelle Angebote waren. Immer von diesen 8-10% gehen da vielleicht dann nur die Hälfte ins Museum. Das heißt, wir sprechen wirklich von einem ganz kleinen Prozentsatz in der Gesellschaft von eben von Menschen, die regelmäßig oder auch nur vereinzelt ins Museum gehen, in ein Kunstmuseum gehen. Und insofern haben wir da natürlich noch ein Riesenpotenzial an Menschen, die wir alle noch von Kunst begeistern können. Und insofern gibt es da noch viel zu tun.
Die nächste Musik, etwas Instrumentales, und zwar hören wir Marie-Claire Alain aus der berühmten französischen Organistenfamilie Alain. Sie spielt die wohl bekannteste Komposition ihres Bruders Jean Alain, Litanie.
Thank you.
Ein rasantes Orgelwerk, Litanie von Jean Alain, gespielt von seiner Schwester Marie-Claire Alain. Andreas Beitin hat es sich gewünscht, Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg, heute hier bei NDR Kultur à la carte. Ist ja keine ganz einfache Kost, dissonant zum Teil, sehr getrieben, ziemlich modern dieses Stück.
Ja, das ist 1937 komponiert worden. Der Komponist war damals 26 Jahre. 3 Jahre später ist er leider schon gefallen im Zweiten Weltkrieg. Und das sind wie alle anderen Musikstücke, die ich heute gewählt habe, auch so ein Musikstück, was mich das ganze Leben schon begleitet. Auch wenn man es natürlich nicht jede Woche oder ständig hört, sondern alle paar Jahre vielleicht mal wieder. Und ich glaube, ich habe es mit 16 Jahren zum ersten Mal im Hamburger Michel gehört. Und immer wieder, wenn ich es von Neuem höre, bin ich begeistert von dieser Dramatik, von diesem Rauschhaften, von diesem Expressiven und ein wunderbares Stück. Ich hoffe, dass ich die Hörerinnen und Hörer nicht damit überfordert habe.
Ich glaube nicht. Herr Beitin, Sie sind der 4. Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg. Ihre Vorgänger Gijs van Dahl, Markus Brüderlin, Ralf Beil, jetzt Sie, haben alle natürlich mit Ihrer Handschrift das Haus geprägt. Was würden Sie sagen, machen Sie anders als Ihre Vorgänger? Vielleicht nicht eine ganz einfache Frage. Und wo bedienen Sie dann möglicherweise gleichsam auch Kontinuitäten?
Ja, vielleicht eine Frage, die weniger ich beantworten sollte, sondern vielleicht eher die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hauses. Ich habe ja nicht dort gearbeitet, als meine Vorgänger noch da waren. Also keine Ahnung, also wenn Sie mich nach Veränderungen fragen, dann ist es vielleicht möglicherweise, dass ich noch mehr Teamplayer bin, aber wie auch immer. Also ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr gerne dort am Kunstmuseum Wolfsburg arbeite. Wir haben ein wunderbares Team, was herrlich an einem Strang zieht und wir alle mit großer Begeisterung dabei sind. Insofern trägt das auch mit zur Kontinuität bei, dass wir mit einem relativ kleinen Team doch wirklich immer wieder große Ausstellungen schaffen zu realisieren und die eben auch zum Erfolg des Hauses beitragen.
Ich hatte ja eben den Preis für die beste Ausstellung Deutschlands eben erwähnt, 2023 vom Kunstmagazin Art ausgelobt. Als Sie noch in Aachen waren, da haben Sie bis 2019 das Ludwig Forum für internationale Kunst geleitet. Da hatten Sie schon mal diesen Titel bekommen, beste Ausstellung des Jahres und auch den Titel bestes Museum des Jahres. Was glauben Sie denn, ist vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten, so in der Eigensicht, aber was machen Sie denn richtig?
Auch das ist eine Frage, die ich auch schwer beantworten kann, was ich richtig mache. Ich glaube, ich bin einfach mit Herzblut dabei. Ich bin Überzeugungstäter im besten Sinne und vielleicht auch mit einem gewissen Weitblick oder auch einer Sensibilität für die Themen der Zeit oder auch für Positionen, die wichtig sind. Und also ich mache mir natürlich, wenn ich eine Ausstellung konzipiere, nie Gedanken, ob ich da jetzt mit irgendwie einen Preis kriege oder wie auch immer. Also das, natürlich freue ich mich am Ende, wenn man dann irgendwie eine Auszeichnung bekommt, vor allen Dingen auch die der Internationalen Kunstkritikervereinigung, die ich da in Aachen bekommen habe, das war natürlich wirklich fantastisch. Aber das steht natürlich nie im Hintergrund bei sämtlichen kuratorischen Überlegungen. Also ja, irgendwie ein gutes Händchen.
Offensichtlich. Ich vermute mal, das Kuratorium der Kunststiftung Volkswagen, das das Kunstmuseum Wolfsburg verantwortet, wusste all das ziemlich genau, als es sie geholt hat an das Haus 2019. Sie kam nämlich in einer Krisenzeit ans Kunstmuseum, muss man sagen. Damals musste ihr Vorgänger Ralf Beil, der einige sehr erfolgreiche Ausstellungen gemacht hatte im Vorfeld, gehen offenbar aufgrund von Differenzen mit dem Stiftungskuratorium, in dem auch hochrangige Vertreter von Volkswagen sitzen. Und Beils Vorwurf war damals, er habe nicht die kritischen Ausstellungen machen können, die er eigentlich machen wollte. Er sei abgestraft worden gleichsam für künstlerische Positionen etwa, die er gezeigt hat, die in Teilen, so vermutete er damals, zu VW-kritisch gewesen seien. Was würden Sie sagen nach Ihrer Erfahrung, wie groß ist denn der Einfluss dieses Weltkonzerns tatsächlich auf das Haus?
Also ich kann nur das sagen oder das wiedergeben, wie ich es selbst erlebt habe. Ich habe das auch schon an anderer Stelle gesagt, dass ich bei meinem ersten Forschungsgespräch bin ich darauf hingewiesen worden, dass es eine Ölausstellung geben soll und ob ich die dann machen wollte. Da habe ich spontan damals gesagt, ich finde das Thema total spannend, würde ich gerne umsetzen. Offensichtlich hat es ja an dieser Ausstellung nicht gelegen, sonst hätte ich vermutlich den Job nicht bekommen. Und ansonsten, also kann ich nur immer wieder betonen, ich habe an keiner Stelle, in keinster Weise, in irgendeiner Form eine Form der Ansagen bekommen oder der Einflussnahme. Also ich habe da eine völlig freie Hand. Es gibt, wie es bei Stiftungen immer üblich ist, gibt es ein Kuratorium, das tagt 2-mal im Jahr. Das heißt, ich stelle dort die Ausstellung vor. Man geht das Programm durch, man erzählt, was man ansonsten noch für Dinge in der Planung hat. Und das ist dann im Grunde genommen damit dann auch gewesen. Also wie gesagt, um es nochmal deutlich zu sagen, 0,0 Einflussnahme.
Ich kann mir vorstellen, dass diese ganzen Diskussionen damals, als Sie anfingen, um Ihren Vorgänger Ralf Beil ja auch nicht ganz einfach waren, Sie da in eine Gemengelage auch im Mediale hineingeraten sind, die ja gar nicht mit Ihnen zu tun hatte. Hatten Sie damals das Gefühl, da einem großen Erwartungsdruck ausgesetzt zu sein?
Ja, damals der Start 2019 hätte natürlich ein bisschen glatter laufen können. Also es war keine ganz einfache Zeit, aber ich glaube, wir haben dann durch gute Arbeit auch unsere Kritiker davon überzeugt, dass wir weiterhin ein spannendes Museum sind und gute Ausstellungen machen. Und darum geht es letztendlich auch.
Wir hören noch mal Musik jetzt, die letzte schon der Sendung. Es ist ein Spiritual aus der afrikanisch-amerikanischen Tradition. Great Day heißt der Song, gesungen von einer ganz großen Stimme, Jessie Norman, und begleitet wird sie von Dalton Baldwin am Klavier. NDR Kultur à la carte, Herbertin. Wir haben vorhin schon mal kurz geredet über die besondere Architektur des Kunstmuseums Wolfsburg. Das ganze Haus, letztlich eine große umbaute Halle, 16 Meter hoch, sehr viel Glas, entworfen und gebaut vom Hamburger Architekturbüro Schweger Architekten. Und das Besondere ist, der Raum lässt sich variabel umgestalten, wir haben es gehört, man kann dort Stellwände reinstellen, man kann jeweils eine völlig neue Ausstellungsarchitektur kreieren, angepasst an die jeweilige Schau. Und das Besondere ist, dieses Stellsystem, das ist eine patentgeschützte Innovation, die an Ihrem Museum entwickelt wurde und die in die ganze Welt verkauft wird. Wie das?
Ja, das war eine wunderbare Idee unseres Gründungsdirektors, über den wir schon gesprochen haben, Reis van Teyl. Der hat damals gesagt, Mensch, unsere Techniker, die bauen eine Ausstellung auf und nach 4 Monaten bauen sie wieder ab. Und zwischendurch, also etwas natürlich ganz der Realität entsprechend nicht, aber zwischendurch haben sie dann relativ wenig zu tun. Warum sollen wir irgendwie woanders für teurer Geld Wandsysteme kaufen? Dann bauen wir es doch selber. Und das wurde im Grunde genommen immer verbessert über die Jahre. Es ist ein sehr einfaches, aber sehr nachhaltiges System im Grunde genommen. Und obwohl wir nie dafür Werbung gemacht haben, exportieren wir diese Wandsysteme mittlerweile in alle Welt, also nach Japan, in die USA. Wir haben jetzt vorletztes Jahr, als das Munch-Museum in Oslo eröffnet worden ist, haben wir dort einige 100 Meter Wände hinverkauft. Und das ist natürlich eine große Freude zu sehen, dass es offensichtlich so gut ankommt. Und ich kannte das System auch schon aus Karlsruhe, aus dem ZKM, wo ich ja 11 Jahre gearbeitet habe, wo es immer unter Wolfsburger System lief. Mittlerweile nennen wir das ganze WOP3-System. Also es ist, wie gesagt, sehr nachhaltig, weil man im Grunde genommen, also wenn man jetzt nicht gerade mit einem Gabelstapler gegen die Wand fährt, dann hält das Jahrzehnte. Und man muss hin alle paar Jahre dann mal die Wandverkleidung, die Holzplatten austauschen. Aber ansonsten ein sehr nachhaltiges, sehr effizient zu bearbeitendes System. Und das ist das, was wir eben bei uns selber auch einsetzen und uns eben auch die Möglichkeit bietet, tatsächlich dann auch für die Ausstellung immer wieder neue, aufregende und spannende Architekturen zu entwickeln. Wobei wir zunehmend dazu übergehen, nicht mehr nur mit geschlossenen Wänden zu arbeiten, sondern auch gerne mal die Struktur offen zu lassen, wie wir es bei Empowerment hatten, wo man eine große Transparenz hatte, wo man im Grunde genommen sehr viel mit Durchblicken arbeiten kann. Und dieses System bietet eben da viele Möglichkeiten, auch als Vitrine das einzusetzen oder als Regalsystem einzusetzen. Also insofern freuen wir uns sehr, dass wir da dann noch relativ gut damit arbeiten können und dass das bei uns im Haus dann eben auch hergestellt wird.
Das klingt ja so, als sei dieses Wandsystem eine wichtige finanzielle Säule für Ihr Haus, eine wirtschaftliche.
Naja, also wir nutzen es tatsächlich, um den Shop quer zu finanzieren. Also wir freuen uns über die Umsätze, aber das ist jetzt nichts, was uns jetzt groß weiterhilft. Also schon ein bisschen, aber ich will jetzt da keine Zahlen nennen, aber also wir machen damit keinen Gewinn.
Große Jubiläumsschau. Danach, nach der Sommerpause, gibt es natürlich wieder was Neues, geht immer weiter. Was erwartet uns dann?
Ja, wir werden dann im Herbst die erste deutsche Einzelausstellung mit dem argentinischen Künstler Leandro Ehrlich machen. Das wird spektakulär. Wir werden sozusagen die Welt auf den Kopf drehen. Jetzt sind die Welten in Bewegung, dann wird die Welt auf dem Kopf stehen. Das wird, glaube ich, für uns alle eine große Herausforderung. Das ist eine Ausstellung, die sehr lange laufen wird. Und dann bereiten wir aber auch schon parallel für nächstes Jahr die große Themenausstellung vor, wo es um Utopien gehen wird.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch, Andreas Baltin. Alles Gute für das Jubiläumsjahr, 30 Jahre Kunstmuseum Wolfsburg. Am übernächsten Wochenende beginnt die große Jubiläumsschau, flankiert von einem großen Festwochenende. Das war NDR Kultur à la carte im Gespräch mit dem Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Am Mikrofon sagt Tschüss für heute Yannick Fichers.